Ein begabter schwäbischer Pfarrer wurde später Dekan und groß in der Kirchenleitung, großer Fürst, hat mal zu mir gesagt, ich sehe eigentlich nicht ein, warum wir am Beginn des Gottesdienstes auch noch beten und manche machen sogar noch eine Gebetsgemeinschaft mit dem Verkündiger, mit dem Pfarrer. Das ist doch Wort Gottes, das wir verkündigen und das kommt doch dann zu den Menschen. Da steht doch die ganze Kraft Gottes dahinter. Ich sehe gar nicht ein, warum man da auch noch beten soll. So ähnlich wie die Frage gestern, wenn Gott allwissend ist, warum muss ich überhaupt noch beten? Gell? Der Apostel Paulus sagt gerade andersrum, wenn die ganze Macht Gottes da ist, wenn Himmel und Erde aufgeboten ist, dass wir Menschen den heiligen Willen Gottes hören soll, dann schmeiße ich mich auf die Knie, damit überhaupt kein Hindernis mehr in meinen Ohren, meinem Herzen ist, dass ich hören kann und aufnehmen, gerade erst recht. Das ist die Argumentation von Epheser 3. Wenn Gott so viel von Ewigkeiten her aufgeboten hat, dass sein Heiland Christus zu den Menschen kommt, wenn Gott so viel aufgeboten hat, dass mit Auferstehungskraft Menschen zum Glauben kommen, wenn Gott die Spannungen in der Gemeinde abbauen kann, wenn er es allein ist, der Gemeinde bauen kann, nicht unsere Programme, dann bitte ich, wie ich überhaupt bloß bitten kann, dass er zum Ziel kommt bei uns. Wir lesen ab Vers 14. Deshalb, weil das alles gilt, unter Berücksichtigung dessen, was ich bisher gesagt habe, beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel auf Erden. Wenn überhaupt einer den Namen Vater verdient, auch über die Völker, über diese Welt, dann ist Gott. Denkt nicht bloß an eure irdischen Väter. So, was überhaupt Vaterschaft bedeutet, können wir bei Gott lernen. Denken Sie daran, wie der Herr Jesus uns den Vater im Gleichnis, wir sagen vom verlorenen Sohn. Ich würde immer am liebsten drüber schreiben, vom großartigen Vater, den Vater geschildert hat. Obwohl der Sohn ein vergammelter Mann wäre, das ganze Vermögen des Vaters durchgebracht hat, sehnt sich der Vater täglich aufs Heimkommen des Sohnes. Es gibt keine größere Freude, als wenn der verlorene Sohn heimkommt. Das ist der Vater. Irdische Väter können sagen, der kann mir gestohlen bleiben, den möchte ich nicht mehr sehen, den werde ich enterben, den vergesse ich. Wir haben in unserer engsten Verwandtschaft so Eltern, die etwas enttäuscht sind über den Weg ihrer Tochter, die darf nicht mehr ins Haus, die existiert nicht mehr für uns. So sind irdische Eltern, können sein. Der Vater im Himmel sehnt sich nach seinen verlorenen Kindern. Der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Jetzt stellen Sie mal den Apostel Paulus vor, in Ketten. Jetzt hat er schon all diese schweren Gedanken seinem Schreiber Timotheus oder wer es war, diktiert. Und Sie haben vielleicht ein Gefühl dafür, an so einem Freitagmittag, nach allem, was Sie jetzt erlebt haben, bis in die Nächte hinein bei Geburtstagsfeiern, Sie sind aber auch ein bisschen müde, gell, und so, Hitze. Der Paulus, dem fallen immer noch die tollsten Machtbegriffe ein, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ein Deutschlehrer würde sagen, also streichen Sie mal ein paar von diesen Begriffen raus, das ist zu geballt hier, das ist zu dicht. Sagt der Paulus, ich brauche alles. Der hat Kraft und Reichtum der Herrlichkeit. Denken Sie dran, wie das Johannesevangelium beginnt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Da war es nicht, jetzt hoffe ich, dass die Welt und dass die Menschen etwas ahnen und die Politiker brauchen mehr Wahrheit und ich bitte dich für die Wirtschaftler, dass sie Wahrheit, ich habe genommen. Und diese Bewegung ist beim Apostel Paulus auch da, dass ihr stark werdet durch den Geist Gottes nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Jetzt geht es mal nicht um die Welt und dass Erweckungen von Ephesus ausgehen und dass die Gottesdienste besser besucht werden und dass da ihre Gottesdiensträume schöner gestaltet werden und dass mehr mitmachen und dass ihr lauter singt und auch ein bisschen schöner singt. Und stark werden am inneren Menschen. Paulus, warum die Aufregung, dass du dich auf die Knie wirfst und den geballten Reichtum der Herrlichkeit Gottes abrufst? Du hast doch vorher gesagt, ihr seid von Ewigkeit her geliebt. Und die Auferstehungskraft des Herrn Jesus hat euch zum Glauben geholfen, die ihr glaubt, weil die Macht seiner Stärke bei euch wirksam wurde. Du hast gesagt, der Plan Gottes ist über euch. Bei euch ist Jesus am Werk, der baut Gemeinde aus Heiden und Juden. Was hast du jetzt plötzlich wieder für eine Aufregung? Ist doch alles in Ordnung? Es läuft doch alles. Da sagt der Paulus, das war ja bloß der Anfang. Jetzt braucht es den Geist Gottes, so wie vor der Schöpfung der Geist Gottes über dem Tohuwabohu schwebte, über dem Wüsten und Leeren, wie eine geballte Macht, dass Gott etwas vorhatte, um das Universum zu schaffen, damit alles sehr gut wird, dass Gott durch seinen Geist, jetzt was soll er tun, euch am inwendigen Menschen stark macht. Am inneren Menschen. Da müssen wir jetzt ein bisschen innehalten, damit wir begreifen, um was es dem Apostel Paulus gehen könnte. Denn der innere Mensch wird doch bei Ihnen wahrscheinlich auch so sein. Dem, was ich sage, was mir über die Lippen geht, ist nicht alles toll. Was durch meinen Kopf geht, auch nicht. Aber ganz innen drin ist doch der liebe, empfindsame, geduldige Rolf Schäffbuch, an dem Gott eigentlich eine Freude haben muss, da innen drin. Den sieht man zwar selten, aber der ist da. So sehen wir es an, so haben es die Griechen angesehen schon. Das ist meine menschliche Vorstellung, alles, was wir tun und sagen, wie wir uns bewegen, das ist nicht alles perfekt, aber innen drin. Die Griechen haben gesagt, in der Psyche, in der Seele, ganz innen drin, wir gleich Vögele, unschuldig, das ist wunderbar. Gell? Und was hat der Herr Jesus gesagt, wie das mit dem inwendigen Menschen ist? Aus dem Herzen des Menschen, Matthäus 15, kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschzeugnis, Lästerung. Wilhelm Busch hat 1947 ein paar evangelistische Vorträge in Kirchheim gehalten. Vollbesetzte Martinskirche. Und er hat dieses Wort zitiert: Aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord. Und plötzlich hat er innegehalten. Und dann hat er gesagt, Oma, Mord. Wir haben ihn nachher gefragt, was war denn los? Dann hat er gesagt, als ich gesagt habe, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, saß da unten eine ältere Dame, die war wahrscheinlich 20 Jahre jünger, als ich heute bin, aber die hat, als er gesagt hat, Mord, hat den Kopf geschüttelt, sozusagen bei mir nicht. Und dann hat Wilhelm Busch gesagt, Oma, Mord. Kennen Sie die schöne Geschichte von der goldenen Hochzeit? Dass der Schwiegersohn gesagt hat, Opa, habt ihr euch in den 50 Jahren nie dran gedacht, euch scheiden zu lassen? Da hat der Jubilar gesagt, nein, aber verschießen hätte sie oft können. Also, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, da kann man Witzle drüber machen, gell? Aber schlagen Sie mal geschwind auf, wenn Sie Lust haben, Markus 7, da wird das noch ausführlicher gesagt, ein ganzer Katalog, den Jesus nennt, Markus 7, ab Vers 19, Jesus erklärte alle Speisen für rein, weil es so Spezialchristen gibt, die sagen, man darf kein Schweinefleisch essen. Jesus erklärte alle Speisen für rein, was in den Mund hineingeht. Aber was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht. Wie viel Christenmenschen sagen, ich bin gebunden, nachts aufzustehen und mir die komischen Schweinesendungen anzugucken im Fernsehen. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Es gibt so viele Christen, die sind unvernünftig. Glaubt nicht, wie viel Dummheit da ist. Und Jesus sagt, das kommt da, wo ihr meint, wo der liebe Rolf Schiffbuch ist, da ist die Unvernunft, innen drin, die Dummheit. Es wäre ja schon schlimm genug, wenn die Seelenärzte, C.G. Jung und was es so gibt, Freud, recht hätten und sagen, was wir in frühester Kindheit erlebt haben, das sind Verletzungen, die mit uns gehen, die uns tief innerlich aufgeschürft haben. Die Wunde wird sich gar nie richtig schließen. Oder was wir für Bilder gehabt haben, für Eindrücke. Der Herr Jesus hat keine Psychotherapie gebraucht. Er wusste, was im Menschen war, heißt Johannes 2. Und es jammerte ihn der Menschen. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe es gestern schon angedeutet, dass der Nobelpreisträger Singer, der große Schriftsteller des jüdischen Erbe, gesagt hat, wann werde ich endlich erlöst werden von der Selbstsucht? Die Selbstsucht macht unsere Gemeinden kaputt, weil jeder denkt, die Ideen, die er gerade hat, seien die richtigen. Die müssten durchgesetzt werden. Wenn das gemacht würde, was ich für richtig halte, dann wäre alles gut. Die Selbstsucht macht so viel Ehen kaputt, so viel Familien. Nein, ich mache jetzt das nicht. Warum kann man nicht das machen, was ich gerade will? Warum muss ich mich immer nach dem richten, was die Eltern wollen? Ich habe das vor. Selbstsucht. Der große Liederdichter Johann Ludwig Konrad Allendorf hat das schöne Gebetslied gedichtet, Herr, habe Acht auf mich. Da heißt es, töt in mir mächtiglich. Und jetzt sollte man denken, meine Mordgedanken, mein Zorn, meine Ungeduld, töt in mir mächtiglich die Eigenliebe. Das ist der innere Mensch, dass ich mir selber so ungeheuer wichtig bin und frage, wann komme ich zu dem, was mir eigentlich zusteht. Es gab vor bald 200 Jahren die baltische Baronin, die Frau von Krüdener, Juliane von Krüdener, die besonders so im Raum Karlsruhe, aber dann auch hier im Württembergischen, um Heilbronn herum, ihr Unwesen getrieben. Aber eine ganz fromme Frau, mit genialen Gedanken, wie das vereinte Europa in der nachnapoleonischen Zeit unter Vorherrschaft von Russland, Österreich und Preußen ein heiliges Europa werden könnte. Heute kämpfen Christen dafür, dass wenigstens Gott erwähnt wird in der Verfassung von der Europäischen Union. Die hat damals gesagt, wie können wir dafür sorgen, dass die 10 Gebote, die Bergpredigt, für ganz Europa bestimmend wird. Und die Juliane von Krüdern hat die Kraft gehabt, als baltische Baronin Vortritt zu bekommen bei den Herrschern, auch bei dem Zaren aller Reußen, bei dem Zar Alexander dem I. Und vor ihrem Sterben hat sie gesagt, die Eigenliebe war bei mir zu mächtig. Ich meinte immer wieder, ich müsse ein Werkzeug Gottes werden, und es war nichts als ein geheimer Hochmut, auch ein frommer Hochmut. Hinter wie viel Ideen, wie man es in der Gemeinde anders machen könnte, anders machen müsste, steckt ein geheimer Hochmut. Ich wüsste es eigentlich, gell? Wenn doch die anderen so handeln würden wie ich, dann wäre alles gut. Das ist der innere Mensch. Voll Gefährdungen, selbst wenn wir das Gute wollen. Apostel Paulus konnte sagen, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, nichts, nicht bloß wenig, nichts. Und jetzt verstehen wir vielleicht den Apostel Paulus, wo er gesagt hat, denkt doch dran, dass in euch der Herr Jesus Wohnung machen will. Das war der erklärte Wille des Herrn Jesus. Wer mich lieben wird, zu dem wird der Vater kommen, werde ich kommen, werden Wohnung bei ihm machen. 1. Korinther 1, Vers 20. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir sollen in Christus sein und er in uns. Vater, ich will, Johannes 17, dass so wie du in mir bist und ich in dir, so auch in uns seien, die du mir gegeben hast. Ich bete, lieber Gott, komm doch zum Ziel, dass bei den Ephesern ihr Christsein nicht bloß aufgeklebt ist, sondern dass sie durch und durch von dir erfüllt werden. Bis tief innen hinein. Ich habe Ihnen neulich das Beispiel gesagt von dem Heilsarmee Cachelin. Der Gottesfriedensheilige dich durch und durch. Stärkung am inwendigen Menschen. Es gibt kein größeres Wunder, als dass Christus durch den Glauben in uns wohnt. Unsere heutige Christenheit sehnt sich nach großen Zahlen, nach großen Aufbrüchen, nach Heilungen, nach Wundern, nach großartigem. Der Jesus konnte sich freuen, wenn er bei einem Menschen zum Ziel gekommen ist. Es war das Wunder aller Wunder, als in der jungen Maria plötzlich Jesus geboren werden durfte, als sie erfüllt wurde von Jesus Gegenwart als Mutter. Und ein ähnliches Wunder hat Jesus eigentlich vor bei jedem von uns, dass Christus jetzt nicht wieder Maria, bei der Maria in ihrem Mutterleib, sondern in unseren Herzen, im Innersten, Christus durch den Glauben wohnt, dass er da ist. Wie gesagt, das Stichwort von der Wohnung hat Jesus selbst gegeben. Sie müssen sich die Stelle aufschreiben. Johannes 14, 23. Johannes 14, 23. Ich will Wohnung. Dass Christus durch den Glauben im Herzen wohne. Der Apostel Paulus will nie etwas selber erfinden, eine kühne Vorstellung. Es gab für die Christenheit viel überhebliche Gedanken, Menschengedanken. Paulus will gehorsam den Gedanken des Herrn Jesus nachdenken. Wie das aussehen kann, unser lieber Bruder Dr. Gerhard Mayer, ehemals Landesbischof unserer Landeskirche, Professor bis heute, der lehrt in Basel und Le Mans, Tübingen, Bengelhaus 20 Jahre, kommt aus einem unkirchlichen Haus in Ulm. Und als Student der Rechte als Jurastudent, jung verlobt, jung verheiratet, hat er eigentlich die Faszination von marxistischen Parolen damals in jenen revolutionären Jahren erlebt und hat mit seiner jungen Frau gelebt in einem kleinen Ort außerhalb von Tübingen, hat das erste juristische Examen bestanden gehabt. Und dann wurde gesagt, wir haben hier eine Evangelisation, eine Verkündigungswoche mit dem Evangelisten aus Waldorf-Häslach, dem Karl Wetzel. Aber uns fehlen noch Leute, die einladen. Und trotz allem Trommeln vom CVJM und vom Gemeindepfarrer hat sich niemand gefunden, der bereit war einzuladen. Da hat dieser Gerhard Meyer gesagt, das ist eigentlich eine Schande, also die machen was, also dann, liebe Frau, dann helfen wir da ein bisschen mit, die Zettel auszutragen. Und dann musste er Schande und Ehrenhalber auch bei einem oder anderen Vortrag dabei sein. Und der Herr Jesus hat nach ihm gegriffen. Und er hat gewusst, das darf nicht bloß äußerlich sein, sondern Christus will in mir wohnen. Dann hat er umgesattelt, Theologie studiert, aber das war nichts Entscheidendes, sondern dass Jesus durch den Glauben in ihm wohnt. Ist ein großer Wissenschaftler, großer Theologe, aber wenn Sie ihm begegnen, vielleicht viele von Ihnen sind ihm schon begegnen, merken Sie etwas von dem, dass Jesus Christus in ihm wohnt. Und neulich stand in einem Kalenderzettel, im Neukirchner Kalender, der Jesus, der in uns wohnt, will dann auch in unser Leben hinein und das Leben gestalten und das Leben merkt man eben auch. Ich habe schon manchmal die Geschichte erzählt, im Jahr 1966 war das Ulmer Münster in Renovierung und wir haben regionale Posaunentage durchgeführt, der Bruder Zeile weiß das wahrscheinlich noch, auch in Freudenstadt, Heilbronn und so, Öhringen. Und bei dem regionalen Posaunentag am Vorabend plötzlich hinter mir jemand hergekommen und hat gesagt, darf ich einen Brief geben? Ich habe es eingesteckt. Aus dieser Sache hat eine lange Seelsorge geworden. Ich habe dann mal gefragt, woher haben Sie denn gewusst? Sie haben mich doch gar nicht gekannt, dass Sie mir als Seelsorger den Brief gegeben haben und gewünscht haben, dass ich mit Ihnen in Verbindung trete. Dann hat mich der Mensch groß angeschaut und hat gesagt, man spürt es doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung ab, ob er an diesem Tag schon den Namen angerufen hat. Es war ein Mensch, der wegen okkulter Mächte nicht mehr den Namen Jesus aussprechen konnte. Aber man spürt es ab, ob er den Namen ausgesprochen hat schon. Ist Ihnen klar, welche Würde über Ihnen liegt? Wenn Sie bloß am Morgen sagen, Jesus, jetzt sei dabei, dass Christus durch den Glauben in uns, in unseren Herzen wohne. Vielleicht spüren Leute, die mit anderen Mächten im Gewalt sind, viel eher das, dass es eine Macht ist, eine Realität. Wird so oft gesagt, man muss an den Werken, an unserem Tun erkennen, an unserer Liebe, dass wir vor Liebe sprühen. Ach nein, an unseren Werken, da ist ja oft viel Dummheit drin. Und selbst in Liebe gemeint. Wenn Sie mal anfangen, wirklich bewusst Gutes tun wollen. Vor wenigen Stunden war eine Frau in Korntal etwas verzweifelt bei mir und hat gesagt, wenn ich gerade so die Pfarrerin Korntal vertrete, sie hätte bei einer kranken Frau, ist jetzt schon durch die Tage hindurch, die Wäsche mitgenommen und gewaschen. Und jetzt, bevor sie hinausgegangen sei, als sie die gewaschene Wäsche abgegeben hat, hätte die Frau gesagt, jetzt hätte sie doch auch ein bisschen meine Wohnung ausputzen können. Selbst wenn Sie Liebe üben, ist noch lange nicht genug. Da gäbe es immer noch was zu tun. Sodass viele Menschen sagen, ich fange gleich gar nicht an, nicht, dass die auf die Gedanken kommen, noch mehr einzuklagen. Also, wenn gesagt wird, wir müssen durch Liebe erweisen, dass wir Christen sind, Wir haben als Jugendwerk, Jungmännerwerk, als die Bundeswehr wieder aufgebaut wurde, die Seelsorge in Soldatenheimen begonnen, Großengstingen, Sigmaringen, Städten im Kalten Markt. Da haben wir unsere Aufgabe gesehen, bei den Bundeswehrangehörigen ein bisschen nachzugehen, denen ein Bleibe zu schaffen. Und haben das Abendessen, wenn die von der Kantine nichts essen haben wollten, wir haben in unseren schönen Soldatenheimen mit ihren Werkräumen vorher ein tolles Abendessen angeboten, gemischtem Salat und Schnitzeln, die waren riesengroß. Und das subventioniert, dass die um 2,70 zu haben waren, das Abendessen. Und als ich mal da einen Bibelabend hielt und vorher Abend noch gegessen habe, habe ich gehört, wie zwei Bundeswehrangehörige gesagt haben, ich weiß nicht, wie mit den Christen das ist, die verkaufen das Essen um 2,70 und man hat immer noch einen Gewinn dabei. Die haben gemeint, wir verkaufen vielleicht Pferdefleisch und holen die Soldaten aus. Selbst beim Gutes tun wird nicht gesagt, das ist aber großartig, wie die Christen sich einsetzen und Gutes tun. Es kommt auf ganz anderes an, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wir meinen, wir müssten immer so viel Großes erwarten vom Herrn Jesus. Schön, wenn wir Erweckungen in unserem Volk erwarten, wenn wir auch Heilungen erbitten. Es gibt mehr Bewahrungen und Heilungen und Durchhilfen und Stopp von Krankheit, als wir denken. Wenn wir für den Frieden der Welt eintreten, das alles brennt Christenmenschen auf den Nägeln. Aber das Größte ist, dass dort, wo so viel Durcheinander, so viel Unrat ist in unserem inneren Menschen, Jesus wohnen will. Dass Christus wohne durch den Glauben in unseren Herzen. Bleibet in mir und ich in euch, dass das zum Ziel kommt. Heilungen von Krankheiten, die sind für eine gewisse Zeit Aufschub von Krankheiten, schön, erfreulich, zum Dank stimmend. Aber über uns allen wird mal das Totenglöckchen läuten. Dann ist wichtig, dass ich in Ewigkeit ihm gehören darf, Zugang habe zu ihm. Ich bete, ich schmeiß mich auf den Boden, in den Dreck. Ihr könnt nicht denken, wie ich für euch bete in Ephesus, nachdem der Herr Jesus so viel angefangen hat, dass er auch zum eigentlichen Ziel kommt, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Machen Sie das zur Parole in Ihren gekreisten Gemeinschaften. Leute, wir müssen drum beten und dringen, dass unser Christsein echt wird. Dass Christus wirklich Zugang hat zu uns. In den Sinnschreiben der Offenbarung, das letzte geht an die Gemeinde in Laodicea. Das muss eine tolle Gemeinde sein. Du hast den Namen, dass du lebst. Das war lebendige Gemeinde, da war was los. Die anderen Gemeinden haben gesagt, wir müssen das alles so haben, wie in Laodicea. Wir müssten alle ganz toll so sein, denn du sagst, ich brauche nichts, alles toll da, vollkommen, ich kann bloß die andere sagen, wie man es machen muss. Und weißt nicht, dass du bist arm, blind und bloß. Siehe, ich stehe vor der Tür. Ich bin doch gar nicht bei euch drin. Ihr habt Aktivitäten. Ihr habt tolle Programme, ihr habt ein faszinierendes Leben, aber ich stehe vor der Tür, steht in der Bibel, bei Laodicea. Und deshalb verstehen Sie, warum der Apostel Paulus sagt, ich möchte, dass Jesus nicht bei euch vor der Tür steht, dass er seinen Plan zwar hat, dass ihr tangiert seid von seinem Plan, sondern dass Jesus wirklich bei euch zum Ziel kommt. Und dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dass viel passieren kann in eurem Leben, was euch gar nicht erfreulich ist. Wo ihr eigentlich fragt, hat der Herr Jesus mich vergessen, ich wollte ihm doch gehören, ich wollte ihn in mein Leben hineinlassen. Dann müssen die Wurzeln von euch so tief in der Liebe des Herrn Jesus gegründet sein, dass ihr wisst, ich bin angenommen. Ich bin zwar schwer krank, es geht auf den Tod zu, aber ich bin angenommen von ihm. Er lässt mich nicht los. in seiner Liebe eingewurzelt und gegründet. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, Länge, Höhe, Tiefe ist, auch die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Im Buch Hiob, schon hätte ich gesagt, Sie dürfen das auch nochmal aufschlagen, Hiob Psalter, dann die Sprüche, Hiob 11. Aber wenn Sie nicht wollen, lassen Sie es vorlesen. Hiob 11 steht eine wichtige Stelle. Ach, dass Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf und zeigte dir die Tiefen der Weisheit. Denn die Weisheit ist zu wunderbar für jede Erkenntnis. Die Weisheit ist höher als der Himmel. Was willst du tun? Sie ist tiefer als die Hölle. Was kannst du wissen? Länger als die Erde und breiter als das Meer. Die Weisheit, die Gedanken Gottes. Lass es bleiben, du kannst doch Gott nicht verstehen. Und jetzt sagt der Paulus, wenn Christus in euren Herzen wohnt, dann könnt ihr erfassen etwas von dieser Höhe, Breite, Länge, Tiefe, wo in Hiob 11 gesagt wird, lass bleiben, verstehst du doch nichts davon, Gott ist so groß, das können wir nicht erfassen. Doch, ihr könnt mit allen Heiligen begreifen, ihr könnt euch auf die Spur machen, zu erfassen, was wir in Gott haben. Und auch die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Vor Jahren ist mir es klar geworden, welchen Wert drauf gelegt wird vom Herrn Jesus, aufs Erkennen, Durchblicke zu haben, dass sich Horizonte öffnen, dass wir nicht so ein bisschen bloß christliches Wissen haben, sondern in der Bibel, in den Gedanken Gottes Durchblicke bekommen. Und da habe ich angefangen mit einer kleinen Kladde, da habe ich drüber geschrieben, Erkenntnisse, inzwischen bin ich schon bei der dritten Kladde, wenn immer wieder was Besonderes mir auffällt, was mir bisher nicht klar war, ein Durchblick, dass ich es aufschreibe. Weil der Herr Jesus sagt, im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, das aber ist ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht bloß ahnen, erkennen. Der Jesus will uns Durchblicke geben und Sie merken beim Apostel Paulus, wie die Erlaubung von solchen, jetzt begreife ich erst, dass das Prophetenwort dahin gehört. Und jetzt weiß ich, warum du damals durch den Hananias mir gesagt hast, geh zu den Heiden. Das war ja dein ewiger Plan. Und jetzt begreife ich, warum in Antiochien die Propheten sagten, du Paulus und Barnabas, auf, los, nach Kleinasien. Die Heiden sollen das Evangelium hören. Für den haben sich plötzlich Zusammenhänge erschlossen. Und die hat er den Ephesern zeigen wollen und hat sie auch verlangend machen wollen. Ein Appetizer geben wollen. Schwäbisch gesagt, glüstig machen wollen. Gelüste, gell? Komm, auf, los, dass ihr erkennt. Zwar könnt ihr die ganze Liebe Christi nicht erkennen, die übertrifft alle Erkenntnis, aber bei diesem Erkennen werdet ihr erfüllt mit Gottes Fülle. Was habe ich für einen Gott, dass ich dazugehören darf? Und dann endet Paulus mit diesem Lobpreis, dem aber, der unsagbar tun kann, über alles hinaus, was wir je in kühnen Gebeten erbitten können. Er ist doch gerade dabei beim Beten. Gott kann viel mehr tun, als wir beten können. Unser Beten ist bloß ein Signal, ich brauche dich mit der Fülle deiner Kraft. Er kann noch mehr tun, als ich mir vorstellen kann. Oder was ich überhaupt verstehen kann mit meinem kleinen Gehirn. Nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Ach, nicht bloß in der Gemeinde, sondern in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was lerne ich daraus? Wir sollten herauskommen aus der christlichen Genügsamkeit. Wir sind doch schon froh, wenn manche Leute ein bisschen Respekt vor dem Religiösen haben. Wir sind schon froh, wenn das Fernsehen auch mit Frontal nicht zu negativ über die Evangelikalen und Fundamentalisten berichtet. Johann Albrecht Bengel, der große geistliche Vater, der Glaubensvater unseres württembergischen Landes, hat einmal gesagt, es wird die Zeit kommen, dass auch die Kirche in gewissem Sinn heidnisch geworden ist. Nämlich wenn die Menschen in den üblichen Gottesdiensten statt Futter Stroh bekommen werden. Dann wird die große Gefahr anbrechen der Vermengerei, dass nämlich Menschen, die irgendwie noch etwas von Gott halten, dafür aufgeschlossen sind, auch mit den Türken und mit den Juden gemeinsame Sache zu machen. Wir alle haben doch alle einen Gott, gell? Auch die Hindus, nicht? Wenn wir in gewissem Sinn heidnisch geworden sind, sagen wir, alle sind doch ein bisschen religiös und merken gar nicht, was das Besondere an Jesus ist, am Plan Gottes durch Jesus. Hat der Bengel vorausgesehen, wenn die Kirche in gewissem Sinn heidnisch geworden ist. Und sein Zeitgenosse, der Graf Zinzendorf, hat gesagt, wenn die Kirche dann in gewissem Sinn heidnisch geworden ist, die haben das schon gespürt, dass in der Christenheit diese Gefahr droht, kann Gott Menschen in Asien und Amerika erwecken, die dann zu uns kommen und uns wieder zum wahren Glauben rufen. Denken Sie dran, wenn wir einen Bischof Kiwengere haben und einen Gottfried Osei-Mensa, die uns zum wahren Glauben rufen. Gott kann Menschen erwecken, auch dort, wo einst die Mission war. Jesus möchte noch einmal ganz anders als bisher in unser Leben hinein uns begreifen lassen, wie groß seine Liebe ist, dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfülle, auf dass mein ganzes Tun nach Herz und Sinn und Mund, dich lobe inniglich, mein Gott, zu aller Stund. Das steht im Epheserbrief. Und jetzt verstehen Sie, warum der Paulus sagt, jetzt bete ich drum, dass auch Realität wird. Und Sie dürfen drum bitten, Herr, lass es auch bei mir Wirklichkeit werden, dass du in mir wohnst. Herr Jesus, ich bitte dich darum, bei jedem, der ernsthaft sich danach sehnt, auch unter uns, dass wir aus der Genügsamkeit herauskommen und nochmal ein Verlangen bekommen, dass du bei uns zum Ziel kommst. Amen. Jetzt darf ich bitten, dass wir abschließen mit dem Lied 285. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Sie merken, auch in diesem Lied von Peter Strauch wird das aufgenommen, was eigentlich die Botschaft des Epheserbriefs ist. Wir singen die drei Strophen. Thank you. auch unsere lieben Diakonissen drüben im benachbarten Heim, die ja durch den Lautsprecher mit uns verbunden sind. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Am Montag bin ich dann nochmal da. Danke.
Wir freuen uns drauf, dass Sie weitermachen können am Montag. Wir haben in dieser Woche schon etwas geschmeckt davon, was Jesus kann. Und Sie haben uns heilsam abgelenkt auf ihn hin. Und wir sind froh, dass er Gebet hört. Und auch, dass Sie hier sein können, ist ein Werk, dass er mehr kann, als wir bitten und ahnen. Vielen Dank.